In 12 von 15 EU-Staaten sind bewaffnete Soldatinnen bereits Alltag. Nur nicht in Italien, Portugal und eben in Deutschland. Das soll sich jetzt ändern, Anna Engelke berichtet.
Wenn es nach Verteidigungsminister Scharping geht, sollen bei der Bundeswehr Frauen nicht nur Musikinstrumente und Spritzen in die Hand nehmen, sondern künftig auch scharfe Waffen. Und zwar, um sich wie ihre männlichen Kollegen am Wachdienst zu beteiligen. Scharpings Äußerungen sind vor dem Hintergrund einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof zu sehen. Dort will sich eine deutsche Frau das Recht erstreiten, am allgemeinen Waffendienst der Bundeswehr teilzunehmen. Der Minister sagte dazu wörtlich, dem Urteil sehe ich mit Interesse entgegen, vielleicht ändert sich etwas. Denn bislang verbietet der Grundgesetz Artikel 12a Frauendienst an der Waffe zu leisten. Nach Angaben eines Sprechers der Harthöhe warte Scharping noch auf eine verfassungsrechtliche Bewertung von Innenminister Schily. Unterdessen hat der Verteidigungsminister heute für seinen Vorstoß Unterstützung von vielen Seiten bekommen. Von der FDP, von der Union und vom Bundeswehrverband. Jürgen Meinberg, der Sprecher des Verbands.
Das würde insofern zu einer Erleichterung führen, dass Frauen auch zum Beispiel dann zum Wachdienst herangezogen werden. Wir haben Bereiche, wo 60% Frauen in Einheiten vorhanden sind und der restliche Teil, die 40% Männer, auf die lastet der gesamte Wachdienst. Das führt zu Spannungen, obwohl die Frauen nichts dafür können. Sie wollen es ja, nur sie dürfen es nicht.
Darüber hinaus sollten alle Bereiche der Bundeswehr für Frauen geöffnet werden, forderte Meinberg, genauso wie der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Jörg van Essen. Zu den rechtlichen Bedenken sagte van Essen, Wachdienst sei Schutzdienst und werde deshalb nicht von der entsprechenden Vorschrift des Grundgesetzes erfasst. Die Zulassung von Frauen zum Wachdienst könne aber nur ein erster Schritt sein, betonte der FDP-Politiker. Wie in fast allen anderen NATO-Staaten auch, müsse es in Deutschland selbstverständlich werden, dass Frauen gleichberechtigten Zugang zu den Streitkräften erhielten. Der verteidigungspolitische Sprecher der Union, Paul Breuer, forderte, die Bundeswehr generell für Frauen zu öffnen, nur nicht für Kampfverbände. Die Grünen sind ebenfalls für die Gleichberechtigung von Frauen in der Bundeswehr. Allerdings verknüpfte die Verteidigungspolitikerin Angelika Bär die Forderung nach einer Ausweitung der Einsatzfelder für Soldatinnen mit einer alten Forderung der Grünen. Und zwar mit der Abschaffung der Wehrpflicht und der Umstellung auf eine Freiwilligenarmee.
Wir sind dafür, im Rahmen der Freiwilligenarmee Frauen den Dienst vollkommen zu öffnen. Aber jetzt schrittweise Wache schieben in den Wachstuben, das wird dem Anspruch, den die Frauen stellen, nicht gerecht.
Frauen müssten genau wie Männer in allen Bereichen der Bundeswehr Karriere machen können, sagte Bär.
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat die Wirtschafts- und Finanzpolitik der Bundesregierung scharf kritisiert. 1999 sei ein verlorenes Jahr für die Arbeitslosen, rügten die Wirtschaftsforscher. Auch ihre Prognose für 2000 fiel nicht rosig aus. Nur bei der Entwicklung des Euros sei jede Sorge unangebracht. Aus Berlin, Marianne Theil.
Der IW-Präsident Lutz Hoffmann bei der Vorlage der neuesten Wirtschaftsprognose für 1999 und für das nächste Jahr.
Das DIW hat verschiedentlich darauf hingewiesen, dass dies eine riskante Strategie ist. Mit einer derartigen Politik kann man Schwächen des Wachstums sowie Mängel in der Lohn- und Beschäftigungsstruktur nicht kompensieren. Die USA haben jedenfalls, die immer als Vorbild hingestellt werden, eine solche Strategie im Zuge ihres Beschäftigungsausschwungs in den 90er Jahren nie betrieben.
Obwohl die Wirtschafts- und Finanzpolitik der Bundesregierung also heftig kritisiert wird, zu spät, nicht energisch genug gegengesteuert, sieht das DIW einigermaßen zuversichtlich ins Jahr 2000. Erwartet wird eine deutliche Konjunkturbelebung, aber eben nicht der große Wachstumsschub, der die Arbeitslosigkeit verringern könnte. In Zahlen plus 2,4% reales Wirtschaftswachstum im Jahr 2000 nach mageren 1,3% in diesem Jahr. Arbeitslosenquote von 10,2%. Konjunkturforscher Gustav Horn.
Es ist ein schwacher Aufschwung, ein gedämpfter Aufschwung, der nicht ausreicht, um unsere Arbeitsmarktprobleme zu lösen. Wir hätten die Chance gehabt, auch aufgrund von demografischen Entwicklungen, die Arbeitslosigkeit in diesem Jahr deutlich zurückzuführen. Das wird nicht eintreten. Im nächsten Jahr rechnen wir damit, dass die Arbeitslosenquote allenfalls um 0,1 Prozentpunkte sinkt, also faktisch konstant bleibt.
Der deutsche Export bleibt entscheidend für die Wirtschaftsentwicklung, kann aber nicht wie in den Vorjahren eine Art Konjunkturlokomotive werden. In den USA wird es nämlich nach Einschätzung der Forscher vermutlich zu einer Abschwächung kommen. Japan muss sich von der tiefen Rezession noch erholen und vor allem das Wachstum in Mittel- und Osteuropa hat sich verlangsamt. Umso bedeutender für das Wachstum hierzulande sei die Rolle der Finanz- und Steuerpolitik. Nach Ansicht des DIW nimmt aber die strikte Sparpolitik von Finanzminister Eichel die diesjährige Konjunkturabschwächung eben nicht zur Kenntnis.
Wir meinen, dass eine weniger restriktive Ausgabenpolitik und ein Vorziehen der für 2002 geplanten Steuerentlastungen für das Wachstum die bessere Politik wären.
Keine Sorge macht den DIW-Forschern der aktuelle Kursverfall des Euro. Der sei vor allem mit der Zinsdifferenz zu den USA zu erklären.
Der Euro ist deshalb keine schwache Währung. Denn ob eine Währung stark oder schwach ist, misst sich nicht an der außenwirtschaftlichen Stabilität, sondern an der binnenwirtschaftlichen Stabilität. Und dies hängt wiederum davon ab, wie die Inflationserwartungen sind. Da aber keine Inflationsgefahren bestehen und nicht erkennbar sind derzeit, gibt es auch keinen Anlass zur Sorge, der Euro könnte eine schwache Währung sein. Insofern ist die Diskussion, die hierum eingesetzt hat, weit, weit übertrieben.
Radio 5. Ausgewählt.
Der Bayerische Wald, ein bevorzugtes Urlaubsziel für ältere Semester und Familien mit Kindern. Gute Preise, frische Luft, Natur pur. Und was liegt da näher als ein Abstecher zu heimischen Traditionshandwerkern wie den Glasbläsern? Direkt an deren Arbeitsplatz kann der Urlauber ein paar Sektkelche oder Cognac-Schwenker kaufen, für wenig Geld. Doch Fachleute sind skeptisch, halten alles nur für billige Importware. Zum Leidwesen der bayerischen Glaskünstler, wie Joachim Dani an der Bayerischen Glasstraße festgestellt hat.
Der Buch über Glashistorie im Bayerischen Wald, da ist mein Urgroßvater drin abgebildet als Glasmacher in der damaligen Tascherlhütte. Der, wenn mich jetzt sehen könnte, mein Urgroßvater würde sagen, ja, mein Bub, was machst denn du für mit dem Glas, ne? Das hat so vielleicht vor 150 Jahren niemand daran gedacht, dass man auch so mit dem Materialglas umgeht. Aber trotzdem sehe ich mich hier als momentaner Vertreter einer gewissen Tradition. Nur halt in einer modernen Form.
Hubert Stern, Glasmacher in Spiegelau, führt durch seine Werkstatt.
Das ist mein Lager. Da sehen Sie jetzt, das haben vom kleinsten Durchmesser vom Stab, vom massiven Glasstab bis zum kleinen Rohr, über ja, bis zu 70 mm. Das ist das ich händisch noch verarbeiten kann. Und diese Glasrohre werden von der Industrie gefertigt.
Und daraus entstehen dann Sektgläser und Vasen, Gebrauchsglas der gehobenen Art und Objekte, gläserne Skulpturen, die, erzählt mir Hubert Stern, gerade im Glasmuseum im benachbarten Frauenau ausgestellt sind.
Seit 700 Jahren wird hier im Bayerischen Wald Glas gemacht. Es ist seit 700 Jahren ist Glas ein Wirtschaftsfaktor und ein zunehmender Wirtschaftsfaktor, natürlich mit bestimmten Schwankungen. Das hat die ganze Geschichte gezeigt, dass das Glas immer den wirtschaftlichen Gegebenheiten entsprechend mal einen Aufschwung erhält, mal abnimmt. Also das, was jetzt momentan passiert, dass man eine gewisse Rezession hat, das ist auch wirtschaftlich bedingt.
Christiane Sellner leitet die Glasberatungsstelle Zwiesel. Ihre Dienststelle ist in einem Gebäude der Glasfachschule untergebracht. Im Treppenhaus der alten Jugendstilvilla sind Schülerarbeiten ausgestellt. Gläserne Fantasiegebilde, bunt, schillernd, zerbrechlich. Die Glasberatungsstelle, getragen von der Landesgewerbeanstalt Bayern, gibt es seit 1992. Die Krise, auf die Christiane Sellner reagieren muss, ist die Folge des politischen Umbruchs am Ende des letzten Jahrzehnts.
Diese Grenzöffnung, dieser Umschwung, der alle betroffen hat, kam so schnell und plötzlich, dass man eigentlich sagen kann, damit hat keiner in diesem Ausmaß gerechnet. Und es ist auch vielleicht vieles falsch kalkuliert worden, dass man gedacht hat, ach ja, da wartet ein gewaltig großer Markt, die werden jetzt alle kaufen. Es war eher umgekehrt der Fall. Die brauchen zwar sehr viele Waren, aber sie haben auch sehr viele billige Arbeitsplätze anzubieten. Es ist so, wenn man sich jetzt bedenkt, dass zum Beispiel, mal ganz grob gerechnet, also auf dem Markt stimmt es nicht genau, aber zum Beispiel hier eine Glasmacherstunde 50 Mark kostet, in Tschechien 5 Mark und im ferneren Osten dann 1,50 Mark oder noch drunter liegt, da kann man sich vorstellen, also wie eigentlich die Probleme gelagert sind.
Im Kolpinghaus in der Kreisstadt Regen findet eine Kundgebung statt. Thema Arbeitsplätze für die Region. Veranstalter sind die katholische Arbeitnehmerbewegung, Bayern ist bekanntlich eine christliche Gegend, und der Deutsche Gewerkschaftsbund gemeinsam. Franz Spieß, der Kreisvorsitzende aus Deggendorf, sitzt mit auf dem Podium und Franz Spieß schimpft.
In den letzten Jahren erstens natürlich, weil Billigprodukte aus China, Portugal, auch aus Tschechien, es ist nicht darüber hinwegzutäuschen, dass natürlich der Grenzfall in diesen Regionen erinnert, einen ganz harten Wettbewerb ausgelöst hat. Dann haben Arbeitsplätze später dann weggefallen durch, was man so schön nennt, eine verlängerte Werkbank. Das heißt, einfache Fertigungen haben nach Tschechien rübergegangen, unter anderem Schott. Und so ist leider die handwerkliche Kunst an der Glasarbeit etwas ins Hintertreffen geraten. Über den Daumen in der ganzen Glasregion dürften rund 1200, 1300 Beschäftigte abgebaut worden sein in den letzten 8 bis 10 Jahren.
Hans Seifert sitzt mit im verrauchten Kolpingsaal. Er ist Betriebsrat in einer Glashütte. Poschinger in Frauenau, ein mittlerer Betrieb, eine Traditionshütte.
Wir hatten vor 10 Jahren noch ca. 150 Beschäftigte, haben jetzt zurzeit noch 30 Beschäftigte. Das spiegelt schon das Ganze wider. Der große Einbruch ist eigentlich gekommen in den Jahren nach der Wende 90, 91, als die Grenzen geöffnet wurden. Es war nicht nur die Konkurrenz der ausländischen Glashütten, der tschechischen Glashütten insbesondere, sondern der große Einbruch kam dadurch, dass unsere Glashütten, um ihrer Meinung nach überlebensfähig zu bleiben, im großen Stil Auslandsglas eingekauft haben und damit bei uns ihr Personal abgebaut haben. Die mit einer sogenannten Mischkalkulation das Überleben der Glashütten irgendwie sicherstellen wollten.
Szenenwechsel, aber wir bleiben im gleichen Ort. Die Glashütte Aisch, ein paar hundert Meter von Poschinger entfernt. 140 Beschäftigte hat die Hütte und vor dem Ausstellungs- und Verkaufsraum gleich neben der Werkshalle parkt ein Reisebus, der Touristen aus der Pfalz über die Glasstraße im Bayerischen Wald kutschiert. Die Glashütte Aisch ist ein Familienunternehmen.
Ich komme aus dieser Generation, ich habe noch erlebt, wie hier gleich nebenan in der Firma Kristallgasfabrik Kistel 550 bis 600 Leute beschäftigt waren, wo auch unser Vater und unser Großvater gearbeitet haben. Und ich habe noch erlebt, wie hier in dieser Region 7 mittelständische Glashütten gearbeitet haben mit so an die 3000 Beschäftigten. Und wenn ich jetzt an diese Zeit zurückdenke, das war noch um 1950 etwa, hat das noch funktioniert. Und wenn ich also diese 50 Jahre, 45 Jahre zurückdenke dann und mir anschaue, was jetzt los ist, dann kann ich nur einen massiven Verfall verzeichnen. Dieser ausgesprochene Verfall dieses jahrhundertelangen Handwerks, dieser Glasmacherkultur, diese Vielschichtigkeit, die da war, diese Lebendigkeit, die hier war. Und wenn ich jetzt in die Region schaue, dann könnte eigentlich das Kotzen kommen, wenn du siehst, was jetzt so läuft.
Erwin Aisch ist in der Hütte für den künstlerischen Bereich zuständig. Ein Glaskünstler von internationalem Rang, ausgestattet mit einer Professur für Design an einer amerikanischen Universität. Auch dank seiner Ausstrahlung ist Frauenau, das gläserne Herz im Bayerischen Wald, wie das Willkommensschild an der Landstraße den Ort bezeichnet, zu einer Art Glaskünstlerdorf geworden. Kleine Ateliers, Glasboutiquen prägen den Ortskern rund um die gelb-weiße Zwiebelturmkirche. Ein Idyll mit Rissen.
Und neben dieser Maschinenproduktion, die natürlich Strukturwandel bedeutet hat, war nicht zu verändern, war nicht aufzuhalten, ist ganz klar, ist eine logische Entwicklung gewesen. Zu gleicher Zeit haben sich dann noch diese kleinen Hütten, diese sogenannten Schauglashütten entwickelt, die mir natürlich massiv stingen, weil dort die Würde des Glasmachers, der Glasmacher, die Kultur, die Ethik absolut ad absurdum geführt wird. Dass 2 oder 3 Glasmacher sich hinstellen und den Touristen was vorblasen, während in den Supermärkten in Portoire unter Etikett, unter Bayerwald-Etikettierung verkauft wird. Das ist ein blödes, absurdes Prinzip und das ärgert mich natürlich.
Erwin Aisch, der Künstler, blickt auf die Geschichte seiner Fabrik zurück. Und da meint er, gäbe es ein einfaches Rezept zu entdecken, mit dem auch die Krise der Gegenwart zu bewältigen sei.
Mein Vater war ein Glasgravier, hier ein Arbeiter in der Fabrik. Und wir sind dann gekommen und haben als kleiner Betrieb hier in Frauenau angefangen, Veredelungsbetrieb. Hier in Frauenau. Und da war dann, wo dann eine Hütte dazugekommen ist und das hat sich vergrößert. Und dann ist dann die Mutter in der Hütte drin gesessen und hat verpackt und hat ausgewaschen. Und der Vater ist als Graveur umgesessen. Und ich war da auch als Glasmacher mit meinen Ambitionen in Sachen Kunst. Mein Bruder Erich hat dann das Wirtschaftliche und das Technische. Mein Bruder Alfons hat dann Geschichte gemacht und war auch Schleifer. Also total, wir waren total drinnen. Nicht? Wir waren Arbeiter unter den Arbeitern. Und dieses System, wie das bei uns gewirkt hat, hoffe ich, versuchen wir jetzt, die junge Generation, bewusst wieder zu integrieren. Abbau von Hierarchien, hinein in ein kreatives Klima, Menschlichkeit aufzubauen, Klugheit, Marktinteressen zu vertreten, alles zu benutzen, was irgendwie heutzutage da ist, um die Kultur weiterzuentwickeln und wenn der Ansatz stimmt, dann geht's auch weiter.
Schott in Zwiesel, gleich neben der Glasfachschule. Deren Absolventen werden ja kaum einen Arbeitsplatz finden. Die Produktionshallen stehen weitgehend leer. Gearbeitet wird zum Teil in der Tschechischen Republik. Geblieben ist der Verkaufsraum. In einer Nische vor den Drehtüren des Glassupermarkts ein paar Vitrinen mit besonderen Stücken. Hier stellen selbstständige Glasmacher aus, haben die Gelegenheit, auf ihre Arbeiten hinzuweisen. An der Informationstheke, die ständig besetzt ist, hat an diesem Morgen Hermann Ritterswürdendienst.
Und meine Arbeiten sind vor der Lampe geblasen, überwiegend, aber auch Pate-Ware-Arbeiten und Fusing-Arbeiten. Das sind Glasschmelztechniken, also Versintern und Verschmelzen von Glasscherben oder Glasscheiben. Nicht in der Hütte geblasen, nicht am Ofen, sondern vor der Lampe, vor der Glasbläserlampe aus Röhren und Stäben.
Da entsteht nun was alles?
Also vom Gebrauchsglas, vom künstlerisch gestalteten Gebrauchsglas, Ziergläser, Karaffen, Leuchter, Lampen, Beleuchtungskörper, also alles, was man eigentlich im Haushalt haben kann, aber eben künstlerisch gestaltet. Das sind Einzelstücke, sind Unikate.
Alltag eines Glasmacherbetriebes auf Kleinfamilienbasis. Beim Flachsmarkt auf Burglin in Krefeld, erfahre ich, sind die Ritterswürdens regelmäßige Aussteller.
Ich war arbeitslos, ich bin aus der Not heraus selbstständig geworden, wie viele meiner Kollegen auch. Das ist also kein freudiges in diese Zukunft schauen und dann mache ich mich selbstständig. Sondern das war eigentlich wirklich so, dass 1991 hier eine offene Stelle ausgeschrieben war für Glasbläserei und das war an der Universität in Teheran. Und das war keine Alternative, also wurde ich selbstständig und das habe ich auch nicht bereut. Ich kann davon leben, ich kann mich ernähren damit, ich könnte auch eine Familie ernähren und wenn ich hätte reich werden wollen, dann hätte ich keinen kunsthandwerklichen Beruf ergreifen dürfen. Ganz simpel, aber so ist es.
Hubert Stern ist eine Kämpfernatur. Für ihn ist es wichtig, dass die Glasmachertradition im Bayerischen Wald erhalten bleibt.
Wenn diese Handwerksbetriebe nur einen Weg sehen, diese Misere, die momentan herrscht bei uns im Bayerischen Wald, durch Billigimporte aus China aufrechtzuerhalten, dann ist es vielleicht vom Management einer Glashütte verständlich. Aber meine Position als freischaffender Künstler dazu ist die, dass ich die Kultur als erstes betrachte und nicht das Geld, nicht den Handel da rein und da raus, was bleibt übrig, sondern ich sehe es von der kulturellen Seite. Und da ist für mich tatsächlich so, dass ich sehe, wenn diese Betriebe so weitermachen, werden diese kleinen Studios, wie wir es hier ja auch vielerorts haben im Bayerischen Wald, die sein, die das Handwerk noch ausüben und die echt noch Produkte verkaufen, die hier in dieser Region gemacht werden. Es kommen Leute zu uns in unsere kleine Werkstatt, in unseren kleinen Ausstellungsraum und sagen, wir waren jetzt in diesen und diesen Schauglashütten und in diesen riesen Glassupermärkten, aber wir haben den Eindruck, das Glas kommt nicht aus dem Bayerischen Wald. Es sagt uns niemand exakt, was los ist. Und dann kommen die zu uns und sagen, aha, wir sehen Sie hier arbeiten, ja, da haben wir einen Eindruck, das Glas wird tatsächlich noch bei Ihnen gemacht und steht auch so dann zum Verkauf. Und das müssen die Leute endlich in den Hütten einmal tun, damit wir in Zukunft nicht die Leute, die am Glas immer noch interessiert sind, dass man die nicht belügt.
100 Meter am Haus der Sterns vorbei führt die Landstraße von Frauenau nach Spiegelau. An dieser Stelle identisch mit der Glasstraße, von Touristikern und Politikern ins Leben gerufen, um den Fremdenverkehr in der Region zu fördern, auch um Käufer fürs Glas in den Bayerischen Wald zu locken. Die Busse, die die Straße befahren, sind unübersehbar auf den Parkplätzen der Glashütten.
Busse, das ist nicht unser Publikum. Also wir haben da keine Schauglashütte. Sie sehen ja, es geht ja da die berühmt-berüchtigte Glasstraße direkt an uns vorbei. Ja, wir haben noch nie bewusste Werbung betrieben. Weil wir wollen hier in Ruhe arbeiten und der, der uns finden will, der findet uns und ist auch zu jeder Zeit herzlich willkommen. Aber dass wir uns hier mit Schilder und Besuch und Brotzeit und Wienerwürstel und McDonalds hier verkaufen, das machen wir bewusst nicht.
In Ausgewählt hörten Sie aus Neuge genügt, die Idylle trügt, Glasbläser im Bayerischen Wald. Von Joachim Dani.
Frauen sollen nach dem Willen von Verteidigungsminister Rudolf Scharping künftig bei der Bundeswehr auch im Wachdienst eingesetzt werden und damit auch Waffen tragen dürfen. In 12 von 15 EU-Ländern ist die Waffe in Frauenhand bei der Armee schon längst eine Selbstverständlichkeit. Die Deutschen tun sich noch schwer mit dieser Vorstellung. Oder doch nicht? Silja Harsen hat in Bielefeld nachgefragt.
Grauenhaft, das Letzte, was sie sollten, finde ich. Weil das Frauen ganz Mentalität und wesenhaft total widerspricht. Also Armee und Waffen und Schießen und Krieg und Uniform und Gleichmacherei und all die ganzen Geschichten.
Eigentlich heißt es ja immer gleiches Recht für alle, ne? Meine ich zumindest, ne? Also ich finde, die müssen auch die Chance haben. Zum Thema Gleichberechtigung fände ich, wenn keiner an die Waffen ginge, das wäre gleichberechtigt, weder Männer noch Frauen.
Ein Ja für alle Frauen, geht an die Waffen und holt euch den Sieg.
Ich könnte niemals mit einer Waffe auf Menschen schießen, also es wäre für mich ganz furchtbar. Und deswegen würde ich das ablehnen, also ich weiß nicht. Könnte ich mit meinem Glauben auch nicht vereinbaren, also es wäre für mich schrecklich.
Vorstellen kann ich mir das schon, genau wie die Frauen bei der Polizei sind. Und die haben sich auch gut bewährt dann, ne?
Die schießen ja jetzt ja auch ihre Männer und warten ja alles, was passiert heutzutage, ne? In der Not, sag ich, ne?
Wenn sie will, wenn sie unbedingt Soldat sein will, und muss man das auch. Nicht nur den Macho oder den Herren ihr Vorrecht, sondern auch die Frauen.
Ich bin aus Ostpreußen. Wir haben alles verloren und Krieg und sowas. Also Krieg ist für mich was Schreckliches und die armen Frauen tun mir fast leid, wenn die auch noch, naja.
Ja, Frauen, die schießen.
Nee, gibt's nicht. Im Fernsehen sagen sie nur, Männer können nur Krieg machen. Aber Frauen nicht.
Anderswo können sie das. Über den jahrelangen Streit um die Verfassungsmäßigkeit des Waffendienstes von Frauen in der Bundeswehr können Soldatinnen in unseren Nachbarstaaten nur schmunzeln. Dort ist die Ausnahme längst zur Regel geworden. 12 von 15 EU-Staaten erlauben ihren Soldatinnen den Dienst mit der Waffe. In Frankreich machen 22.000 Frauen Dienst in der Armee und es gibt sogar einen weiblichen General, Baudou Morave.
Wenn heute am 14. Juli zum französischen Nationalfeiertag sämtliche Waffengattungen über die Pariser Champs-Élysées defilieren, dann sind es ganz besonders die uniformierten Damen, die Jahr aus Jahr ein die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich lenken. 22.000 Damen und vor allem auch ein weiblicher General, Madame Colette Moulin, machen regulären Dienst in der Grande Armée. Besonders groß ist der feminine Anteil bei der Luftwaffe, die 14% Frauen aufweist und seit kurzem auch eine Jagdbomberpilotin in ihren Reihen hat. Sie ist für Kampfeinsätze in der Luft ausgebildet, bisher aber nicht ernsthaft gefordert worden. Die betreffende Caroline Aigle, die Jagdbomber steuert, ist insofern noch eine Ausnahme. Die übrigen Pilotinnen fliegen Hubschrauber und Transportmaschinen. 4% der Offiziere und 10% der Unteroffiziere sind bei der Luftwaffe weiblichen Geschlechts. Niedriger ist der Anteil beim Landheer. Hier gilt grundsätzlich, dass ein direkter und verlängerter Kontakt mit dem Feind ausgeschlossen ist. Keine Frauen sind in der Fremdenlegion, auf Unterseebooten und in Kommandoeinheiten zugelassen. Mit der Professionalisierung der französischen Armee wächst allgemein der Frauenanteil. Bei der Marine wird ausdrücklich der Grundsatz angewandt, weder zu viel noch zu wenig Frauen, was auch immer das heißen mag.
Nicht im U-Boot, aber mit der Hand an der Waffe. Baudou Morave über Frauen in der Armee in Frankreich. 6.47 Uhr, 13 Minuten vor 7. Sie hören das Morgenecho auf WDR Radio 5.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen. Und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 222. Das Leben ist kompliziert und Geräte, die einem die Arbeit erleichtern sollen, machen vieles noch komplizierter. Wo man Computer verwendet, wird nicht weniger Papier verbraucht, sondern mehr als vorher. Als man seine Diplomarbeit noch nicht mit dem Schreibcomputer, sondern noch mit der Schreibmaschine schrieb, war das mühsam. Jetzt nimmt die Seitenzahl zu, aber die Qualität wächst nicht mit der Quantität. Einen Küchenherd braucht man, um Essen zu kochen oder warm zu machen und im Backofen Kuchen zu backen oder Fleisch zu braten. Die Küchenherde, die man zu kaufen bekommt, haben aber viel mehr Funktionen, als man braucht. Statt nur auf einem Backblech Plätzchen zu backen, kann man 4 Backbleche gleichzeitig in den Backofen schieben. Und wer das nicht will und einen einfachen Küchenherd haben möchte, bekommt so einen Herd nicht zu kaufen. Die einfachsten Dinge sind zum größten Luxus geworden, zum Beispiel die Zeit. Leute in führender Position in der Wirtschaft arbeiten bis zu 80 Stunden in der Woche.
dass man Ruhe hat, gute Luft atmet und sauberes Wasser trinken kann, ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Bei fast allem, was man isst, weiß man nicht mehr, wo das herkommt und was damit geschehen ist. Fast niemand hat einen Apfel, den er isst, noch auf dem Apfelbaum wachsen gesehen. Der Lebensstandard ist gestiegen. Dadurch steigt der Verbrauch von Rohstoffen und Energie. Auch das ist ein Grund dafür, dass viele wieder einfacher leben wollen. Wer nichts hat, ist zum einfachen Leben gezwungen. Nur wer etwas hat, worauf er verzichten kann, hat die Möglichkeit, sich fürs einfache Leben zu entscheiden. Das haben sich griechische Philosophen schon vor mehr als 2000 Jahren überlegt und Diogenes verzichtete darauf, in einem Haus zu wohnen und begnügte sich mit einem Fass. Eine deutsche Soziologin hat 8 Wege zum einfachen Leben unterschieden. An erster Stelle spricht sie von der Bedürfnislosigkeit, wie man sie bei Diogenes findet. Der zweite Weg zum einfachen Leben ist für sie der religiöse. Wenn man auf Wohlstand verzichtet, erkennt man besser, was wirklich wichtig ist im Leben. Auf dem dritten Weg sieht sie Gruppen, die sich zusammentun, um gemeinsam ihre Vorstellungen vom richtigen sozialen Leben zu verwirklichen. Dazu gehören auch Gruppen der Jugendbewegung um die Jahrhundertwende vor 100 Jahren und Wohngemeinschaften, die in den 60er und 70er Jahren dieses Jahrhunderts entstanden sind. Auf dem vierten Weg sieht sie auch Gruppen, aber dabei handelt es sich nicht um Gruppen, denen man sich anschließt, weil man die Idee für richtig hält, sondern um bereits bestehende Gruppen, denen das von oben verordnet wird. Im 18. Jahrhundert hat in Preußen der König den Bürgern den Verzicht auf Luxus befohlen. Bei der fünften Art der Zuwendung zum einfachen Leben finden Leute, die in der Stadt wohnen, ihr Ideal auf dem Lande. Wahrscheinlich haben sie schon vor Jahrtausenden, als die ersten Städte entstanden, die Menschen in den Städten vorgestellt, das Leben der Bauern auf dem Lande wäre naturnäher, einfacher und schöner. Der Wunsch nach dem einfachen Leben in der Natur bringt heutzutage viele dazu, von ihrem Einfamilienhaus mit einem Garten zur Arbeit mit dem Auto in die Stadt zu fahren oder das Wochenende in ihrem Wochenendhaus im Grünen zu verbringen, weil sie meinen, dass sie dort im Einklang mit der Natur und den Jahreszeiten leben. Auf dem sechsten Weg sind Europäer in ferne Länder gezogen, wo die Menschen noch im Einklang mit der Natur leben, oder sie haben davon geträumt. Und der siebte Weg existiert wohl nur in der Fantasie. Da hat man sich im 18. Jahrhundert vorgestellt, wie man zum Beispiel ganz alleine auf einer einsamen Insel ohne die Gemeinschaft der Menschen überleben könnte. Für den achten Weg interessieren sich heute wieder viele, die von sich aus auf vieles verzichten wollen, um sich auf weniges besser konzentrieren zu können und das Wenige dann intensiver genießen zu können. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 222. Danke.